Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
In der heutigen Episode von Recruiting Basics, einfach, klar, praxisnah, begrüßen Arthur und ich den Stefan Reiser. Stefan ist ein alter Hase in der HR-Welt mit einer Leidenschaft für das Business und den Beitrag, den HR operativ und strategisch zum Unternehmenserfolg leisten kann. Derzeit ist er als Global HR Business Partner bei der Hartmann Group tätig, wo er beim Hersteller von Medizinprodukten die globale People and Organization Agenda für Supply Chain und Procurement verantwortet. Zuvor arbeitete Stefan in verschiedenen Branchen, darunter Automotive, Maschinenbau und Energieversorgung. In der HR-Welt hat er sich schon in Talent Acquisition, Employer Branding, HR Controlling, im People Development und als Global Head of HR in einem Post-Merger-Szenario ausgetobt. Stefan kommt aus Augsburg. In seiner Freizeit begeistert er sich für Eishockey, modalen Jazz und britischem Humor.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Recruiting Basics, heute mit zwei Stefans. Ich freue mich da sehr. Einem altbekannten Stefan grüß dich, lieber HR-Kollege und Architekt, und Stefan Reiser hier. Hallo.
Hallo, ihr beiden.
Grüßt euch.
Freue mich sehr. Der Stefan, also der Gast Stefan, hätte es fast in die alte Staffel geschafft. Dann kam was dazwischen und wir dachten, das können wir uns nicht entgehen lassen, weil wir vorab so ein bisschen besprochen haben. Was könnte super spannend sein, mit Stefan zu besprechen? Und eine Sache ist uns dort ins Auge gestochen. HR, und ist Recruiting ein integraler Bestandteil davon oder nicht? Denn da gibt es ganz viele unterschiedliche Blickwinkel drauf auf dem Markt. Und das kann ich zumindest von meinem Gefühl her bestätigen. Stefan, wie siehst du das? Gehört Recruiting zu HR oder? Nee, ich fange mal anders an. Wie nimmst du es wahr, ob Recruiting zu HR gehört oder nicht?
Ich habe ja lange selbst Recruiting und Employer Branding gemacht. Insofern bin ich ein bisschen biased und ich kenne die Diskussion schon, da waren wir noch deutlich in den 2010ern. Für mich ist sonnenklar, Recruiting gehört, außer in sehr, sehr dezidierten Sondersituationen, integral zu HR. Ich habe eine These, man könnte das anders sehen, wenn das Ziel eine besetzte Stelle wäre. Es ist aber aus meiner Sicht gar nicht. Die besetzte Stelle ist der Meilenstein. Das Ziel ist eigentlich, Mitarbeitende zu haben, die dauerhaft gute Leistungen in der jeweiligen Aufgabe bringen, gerne bei uns sind und gut ins Team passen. Und das sind halt Dinge, die stellt man erst fest, wenn jemand 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre in dem Job ist und noch da. Und das, so weit kann ein Recruiting-Lifecycle als Standalone-Funktion gar nicht funktionieren. Da braucht es eine Integration in HR und eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem, was ich als HR-Business-Partner tagtäglich tue.
Da sagst du was sehr Wahres aus meiner Sicht. Warum? Weil für mich wäre jetzt der logische Schluss, im Recruiting müsste man sich viel mehr Mühe geben, die richtigen Personen mit den richtigen Methoden zu finden, die den Job nicht nur gerne machen oder nicht nur irgendwie ungefähr reinpassen, sondern tatsächlich können, wollen und zusätzlich auch in das Umfeld, also Umfeld des Teams, Umfeld der Abteilung, Umfeld der Kultur der Firma reinpassen möchten. Das ist ja irgendwie beiderseitig. Häufig ist es ja aber so, dass im Recruiting, wie sage ich das jetzt freundlich? Wahrscheinlich gar nicht freundlich. Wilde Würfelei stattfindet, ob jemand auf diese Stelle passt oder nicht. Das geht von Händedruck bis das Hemd hat mir nicht gepasst und deswegen passt die Person oder auch nicht. Und wie will man da eine kulturelle Passung über 2 Monate hinaus überhaupt sicherstellen? Schneidet aus meiner Sicht auch etwas an, das fast gar nicht gemessen wird, nämlich Quality of Hire. Ja, wie passend ist die Person in der Rolle, gerade in so einem Zeitraum von 6, 12 und 18 Monaten? Wie siehst du die Rolle nenne das jetzt mal HR, HR Business Partner, die übernehmen ja irgendwann die Kandidatinnen oder dann MitarbeiterInnen von den Recruiting. Wie siehst du die HR-Funktion, um dabei zu unterstützen, dass das auch passt?
Ich glaube, dass wir insbesondere am Beginn jedes Recruitings einen echten Job miteinander haben, weil jede Rolle, die es zu besetzen gilt, in einem gewissen Kontext stattfindet. Und das ist natürlich die Aufgabe selbst. Das ist das Business, in dem wir sind. Und je nachdem, ob man mit Inhouse-Recruitern, mit Dienstleistern, mit Freelancern arbeitet, muss da einfach einiges vermittelt werden, was wichtiges Kontextwissen ist, um danach die richtige Person zu finden. Eine Variable ist natürlich auch die Führungskraft. Nicht jeder, der eine Stelle zu besetzen hat, ist automatisch und garantiert ein Menschenflüsterer. Und wenn ich nur den Briefing Call habe als Recruiter, dann sehe ich halt einen Teil des Bildes und der HR Business Partnerin sieht dann natürlich notgedrungen viel mehr. Und all das sind für Recruiter eminent wichtige Informationen, um dann einen guten Job zu machen. Disclaimer, Eignungsdiagnostik kommt dann auch noch dazu. Ne?
Wenn man
und
weiß,
ja, dann bin ich ganz bei. Dann ist es eben nicht der Händedruck und Sympathie. Und wir haben einen fancy Psychotest eingesetzt. Der hat uns gesagt, Daumen hoch, alles grün. Ne? Ich glaube, der Job ist deutlich komplexer und ein bisschen krankt es auch daran, auch wenn, also ich muss das vielleicht vorweggeschickt, ich habe das Vergnügen, mit einem echt tollen Recruiting-Team zu arbeiten. Mhm. Aber wenn ich die Altersstruktur anschaue, und das ist nicht nur bei uns so, das ist in vielen anderen Unternehmen immer noch so, Recruiting ist eine juniorige Funktion von den Leuten, die das tun. Das heißt, die haben auch Komplexität von Business- und Sondersituationen. Also da draußen ist gerade Rezession, ganz oft in ihrer beruflichen Vita noch nicht erlebt. Und in so einer Situation dann die richtigen Entscheidungen zu treffen oder das Stück Information aus einer Führungskraft rauszukitzeln, das jetzt wichtig ist und das den Unterschied macht zwischen wünsch dir was und brauche ich wirklich, das ist schon auch Handwerk.
Ja. Hast du schön gesagt. Also da ist so ein bisschen der Spagat zwischen häufig einer juniorigen Interpretation, also es muss ja gar nicht vom Alter sein, auch einfach Erfahrung als Recruiterin. Das gibt's ja in dem Sinne gar nicht als Ausbildung, das kommt erschwerend hinzu. Da geht's gar nicht so stark um Alter, sondern wie viel weiß ich bereits über das Thema und wie lange mache ich vielleicht auch genau das in einer ähnlichen Art und Weise. Brauchst dafür Berufserfahrung, nicht zwangsweise, aber habe ich das methodische Wissen, um das gescheit umzusetzen? Und die allermeisten Fällen ist das ein Nein. Der Spagat zwischen wenig Erfahrung, aber ich sag mal, durchaus ein Level an Komplexität, die Methodiken gut anzuwenden. Weil die zu kennen ist der erste Schritt, die aber dann operativ anzufangen mit seinem HR-Business-Partner, mit dem Fachbereich Führungskraft auch umzusetzen und auch zu treiben, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ich würde gerne eine provokante Aussage machen. Ich als Recruiter, ehemals auch als Headhunter, der im Recruiting Leute gesucht hat, dann Inhouse-Recruiter war, habe es sehr oft so wahrgenommen, dass viele denken, dass sie Recruiting können in anderen HR-Funktionen, aber an und für sich das noch nie so richtig intensiv gemacht haben. Das bedeutet, was dort als relevante Punkte fürs Recruiting wahrgenommen werden, war von dem, was es wirklich braucht, manchmal doch ein Stück weit entfernt. Du hast ja jetzt den Vorteil, du weißt, was man eventuell im guten Recruiting machen müsste und dadurch sprichst du im Zweifel, im besten Fall für dich, auf Augenhöhe über die Themen, die ihr braucht. Häufig ist es aber gar nicht so bekannt. Und ich habe das manchmal eher so wahrgenommen, wie ich habe einen klaren Plan, ich weiß, was zu tun ist, um die Stelle gescheit zu besetzen. Und dann kommt der oder die HR-Kollegin und hat Ideen, die da nicht so richtig zu passen, weil sie einfach entweder veraltet oder gar nichts mit guter Methodik zu tun haben. Also auch RecruiterInnen haben das Gefühl, da mischt sich jemand ein in meinen Job. Ich formuliere es mal so. Und diese Augenhöhe, also wie erlebst du das? Was ist aus deiner Sicht wichtig, um das aufzulösen?
also vielleicht mal erstens ja absolut, Arthur. Das ist gegenseitig. Genauso wie es viele Recruiter gibt, die in ihrem Handwerk noch lernen müssen und die Komplexität von Organisationen noch nicht ganz durchdrungen haben, gibt es natürlich HR-Business-Partner, die in ihrem Leben noch nie rekrutiert haben. Und schon gar nicht auf einem handwerklichen Niveau, dass man sagt, okay, da ist auch was gelernt, ne? Sondern hat halt nebenher Stellen besetzt, aber das ist ja nicht Recruiting. Also da gibt es gegenseitig durchaus Lücken, die man auffangen muss. Zu deiner Frage. Ich glaube, wir brauchen eine irre enge Abstimmung, weil, ich weiß gar nicht mehr, von wem dieses Zitat war, aber dieses Wissen, was ich nicht weiß. Ne? Also nicht mit den Scheuklappen durch die Gegend laufen und meinen, ich hätte schon das ganze Bild, sondern mit der Demut ranzugehen, dass wir nur gemeinsam ein Gesamtbild herstellen können. Und danach jedem auch seine Expertise lassen. Ich bin vielleicht ein bisschen stärker darin einzuschätzen, was für ein Umfeld, also in welches Umfeld passt wer, um da auch dauerhaft glücklich und erfolgreich zu sein. Andere sind halt in der Auswahl oder in der Interaction stärker. Und das lasse ich ihnen dann auch gerne. Ich bin nicht der beste Interviewer auf diesem Planeten, bei weitem nicht. Ne? Aber ich kann vielleicht ein paar Dinge als HR-Business-Partner, die der durchschnittliche Recruiter nicht kann. Und so müssen wir uns dann ergänzen.
Musst du ja auch können. Also ich glaube, als HR-Business-Partner hat man ja in den allermeisten Fällen, je nachdem wie die Rolle geschnitten ist, den ganzen Employee-Lifecycle an der Backe, formuliere ich das mal. Und das sind ja pro Unterschiedlichkeit, wo der Mitarbeitende sich gerade befindet, auch sehr, sehr unterschiedliche Tools und sehr unterschiedliches Wissen, was du mitbringen musst. Da ist Recruiting ein Feld von ganz vielen. Von daher ist es ja kein Wunder, in Anführungszeichen, wenn RecruiterInnen den Rest nicht so stark mitbringen und HR-Business-PartnerInnen Recruiting vielleicht nicht in aller Tiefe verstehen müssen auch. Mhm. Du hast eine schöne Sache gesagt, wie ich finde. Ich glaube, auch da, wenn man in so einem Dave-Ulrich-Modell arbeitet, ist das Miteinander, glaube ich, super relevant. Und nicht das Gegeneinander, weil definitiv ist es per Aufgabendefinition so, dass HR-Business-Partner den Bereich, in dem sie tätig sind, besser verstehen, weil sie ja viel mehr dort unterwegs sind. Wenn sie viel unterwegs dort wären und trotzdem nichts verstehen, dann wäre es schon irgendwie komisch. Das heißt, man müsste an für sich, Schuster, bleib bei deinem Leisten, ja, die Recruiter, die gut geschult sind in meiner optimalen Welt, bringen das methodische Wissen, wie finde ich eigentlich die richtigen Leute, und HR-Business-PartnerInnen können mitbringen, was müssen wir eigentlich noch mittesten, was nicht auf dem Jobprofil steht. Also testen ist das falsche Wort, aber abprüfen, was ist relevant. Und in dem Optimalfall sprechen wir miteinander und finden raus, dass eine Art und Weise daran zu gehen, die logische ist. Ja. Jetzt frage ich mich gerade, Stefan, aus deiner Perspektive und in dem breiten Feld, in dem du steckst, worauf sollten sich RecruiterInnen, die gute RecruiterInnen werden wollen, fokussieren, um in so einem Dave-Ulrich-Modell effektiv zusammenarbeiten zu können mit HR-Business-Partner?
Ja, HR-Business-Partner sind tiefer drin im Business oder in der jeweiligen Funktion oder Business Unit, die sie betreuen. Ich glaube aber, es braucht eine Spezialisierung im Recruiting. Das ist in kleinen Organisationen schwierig, gebe ich zu. Jetzt bin ich halt eher das Konzerntier oder im großen Mittelstand unterwegs, wo Recruiting-Teams üblicherweise schon so groß sind, dass es eine Spezialisierung gibt auf einzelne Bereiche. Und dann gehört es auch zur Lernkurve im Recruiting dazu, sich mit dem Business so weit zu beschäftigen, dass man zumindest schon mal eine Vermutung hat, ob das, was mir der Fachbereich gerade erzählt, ins Bild passt oder nicht. Oder welche Fragen ich noch zusätzlich stellen muss, weil ich halt weiß, was ist da auf der Projektlandscape, was haben die für strategisch auf ihrer Roadmap für die nächsten Jahre, wie schaut die Altersstruktur in dem Bereich aus. die Informationen muss ich mir halt erarbeiten oder vom Businesspartner ziehen, um dann am Ende den guten Job zu machen. Weil schon in der Anforderungsanalyse, das Business verstehen und gut zuhören, aber halt auch nicht alles für bare Münze nehmen, was mir da erzählt wird. Mhm. Weil sonst landen wir automatisch wieder bei diesen Wünsch-dir-was-Profilen. Sie suchen die eierlegende Wollmilchsau, die im Alltag niemand braucht, und wundern uns dann, dass wir Fruchtfluktuation haben.
Das heißt, was ich raushöre, ist, RekruterInnen sollen zwei Sachen machen. Ich formuliere es jetzt mal, gute Fragen stellen oder relevante Fragen stellen und die Antworten im besten Fall zumindest herauszufordern oder durch vorhandenes Wissen es besser wissen können. Also das ist so, also das heißt, Fragen stellen und zuhören. Wir sind gerade auf der Ebene.
Ja, wenn du es so vereinfachen willst, ja. aber klar, der regelmäßige Kaffee mit dem HR-Business-Partner hilft da auch wirklich, ne? Um dann auch nochmal zu verplausibilisieren, ob das, was ich jetzt verstanden habe, was wir da suchen, passt das auch zu dem Bild, das du hast, liebe Kollegin, lieber Kollege? Mhm. Das ganz klar. Und ich glaube, es gibt ein Sonderthema in ganz vielen Organisationen. Und das liegt auch daran, du hast selbst gesagt, wie berufs- und lebenserfahren viele Recruiter sind. Wir haben ein demografisches Phänomen mit Aging Workforce. Sobald wir aus der Rezession rauskommen, wird der überwiegende Großteil der Unternehmen es sich nicht mehr leisten können, an Kandidatinnen und Kandidaten jenseits der 50 vorbeizugehen. Und wenn du Recruiter hast, die literally ihre eigenen Eltern rekrutieren sollen, dann braucht es ein Verständnis für die Komplexität von Lebensläufen. Ja. Da ist halt nicht alles geradeaus mit einem kurzen Sabbatical dazwischen, was du halt mit 3 bis 5 Jahren Berufserfahrung üblicherweise so siehst, wenn du Juniors rekrutierst. Da gibt's halt Leute, die haben Schritte nach links, rechts und umgekehrt gemacht, aus guten Gründen oder auch nicht, und sind trotzdem da, wo sie heute sind. Und es gilt herauszufinden, sind das die Richtigen für uns oder sind das trotzdem die Richtigen für uns oder was für einen Kompromiss muss ich vielleicht eingehen, weil das, was ich gerne hätte, finde ich ohnehin nicht. Und das dann sehenden Auges zu tun. Und da haben wir in der Fläche noch überhaupt nicht angefangen, das in der Tiefe zu durchdringen, was da auf uns zuläuft.
Ich bin ja manchmal, ich bin ja zwiegespalten. Manchmal bin ich hoffnungsvoll und manchmal hoffnungslos, was das Thema angeht. Hoffnungsvoll bin ich, weil ich denke, es bewegt sich auch immer stärker Richtung eignungsdiagnostische Methoden. Die sind ja per se, wenn man sie gut einsetzt, objektiv und dadurch fokussieren sich auf etwas, was absolut gar nichts damit zu tun hat, A, wie ein Lebenslauf ausschaut und B, wer dir da eigentlich gegenüber sitzt. Es geht so ein paar Grundthemen am Anfang, die eine Person mitbringen muss. Und Eignungsdiagnostik versucht ja auch nicht zu vermuten. Und das ist das, was häufig passiert. Also RekruterInnen und auch einstellende ManagerInnen vermuten häufig irgendwas, weil sie eine Sache sehen und denken, okay, das passt nicht, weil darum. Und Eignungsdiagnostik arbeitet ja so ein bisschen gegen an. Das heißt, wenn wir jetzt nach der Rezension denken, wer weiß, wie lang das ist, ja, gehen wir mal in den nächsten 2, 3 Jahren davon aus. Mhm. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir endlich anfangen, die Menschen zu bewerten anhand der Kompetenz zum Job und nicht anhand von irgendwelchen Faktoren, die mit dem Job überhaupt gar nichts zu tun haben? Das ist aber auch wieder Handwerk. Und das Schöne an Handwerk ist ja, es ist ja lernbar. Ja,
ja, schon auch. Auf der anderen Seite, ihr habt wahrscheinlich schon 5 Folgen zum Thema braucht's anschreiben oder nicht gemacht. Weil wir alle wissen, dass die eignungsdiagnostisch erstmal weg können, ne? Und wir wissen auch, viele Recruiter lesen die gar nicht mehr. Und gleichzeitig sind viele Anschreiber aus ChatGPT inzwischen, aber es wäre Konjunktiv, das Vehikel, um den komplexen Lebenslauf und eine Motivation und Passung für eine Rolle zu erklären. Da muss ich mich als Kandidatin aber auch trauen dürfen, da ehrlich zu sein.
Naja.
Und das geht halt per Telefon oft viel, viel besser als in so einem Word-Dokument. Und ich habe es noch letzte Woche erst auf LinkedIn kommentiert. Recruiter, die sich hinter der Info-Ad und ohne Telefonnummer verstecken und ich nicht mal einen Namen zu einer Position habe. Jetzt habe ich einen Bekannten im Kopf, der gerade sucht, Ende 40, will einen Branchen- und Funktionswechsel aus guten Gründen machen. Mhm. Und das ließe sich in einem 3-Minuten-Telefon-Pitch gut erklären, warum das total viel Sinn macht. Aber über die erste Hürde kommt er nicht drüber. Weil er gar nicht rausfindet, wer denn der Recruiter ist, dem er das jetzt erklären könnte.
Ja, ich fühl das sehr, Stefan, weil wir hatten Ende letzten Jahres den Tommy Artus zu Gast, der sagte, redet doch mal mit den Leuten.
Ja,
das
ganz
ist
genau.
Der Basic und der Trend für 2025 aus seiner Sicht. Und ich bin da ganz bei dir. Für mich, ich habe gestartet als Headhunter, da bist du ja eigentlich mehr Vertriebler als tatsächlich Personaler. Das ist auch einfach so, du machst Vertrieb. Und im Vertrieb gibt es einen Satz, der ist mir im Kopf geblieben und der passt auch so wunderschön auf Recruiting, weil der einer ist never assume. Das heißt, versuch die Dinge, die du denkst, dass sie so sind, erstmal tatsächlich zu verifizieren und zu klären. Im Vertrieb ist es, geh nie davon aus, dass dein Angebot schon unterschrieben wird und du Geld verdienst, sondern hak nach. Ja, aber im Recruiting ist für mich das gedacht, wenn sich jemand bewirbt und du schaust dir Bewerbungen an und du hast vielleicht wenige Bewerbungen, lass uns mal davon ausgehen. Es gibt ja auch Stellen, da gibt es einfach immer noch wahnsinnig viele Bewerbungen. Da hast du einfach Pech mit einem Lebenslauf, der da nicht so super reinpasst zu den anderen. Aber bei der Stelle, wo du Herausforderungen hast, die zu besetzen, und da bewirbt sich jemand und denkst dir, warum? Dann lehn doch nicht ab, sondern ruf doch kurz an und sag, hey, ich habe deine Bewerbung bekommen. Ich verstehe nicht ganz, was dein Lebenslauf mit der Rolle zu tun hat, aber du hast ja offensichtlich Interesse. Willst du mir mal kurz erklären, wie das zusammenhängt und was du jetzt hier fühlst? Dann kannst du dir das Anschreiben auch sparen, Anführungszeichen, einfach weil du kommunizierst. Aber häufig ist es dann so, ja, nee, da hat jemand irgendwie nicht richtig gelesen, also passt es nicht für mich, tschüss.
Ja, und vor allem, wenn man dann noch ehrlich zu sich selbst ist, der Markt dreht sich ein bisschen, ja, aber wer ertrinkt denn in Bewerbungen?
Auf scheinbar noch
Stellen, wo auch die Anforderung einigermaßen sauber beschrieben ist, ne? Wenn sich da jemand trotzdem bewirbt, dann hat er sich vielleicht was dabei gedacht.
Ne? Ja, stell dir vor. Weißt du, und auch da ist so ein Menschenbild häufig hinter versteckt, was mich tatsächlich auch immer stört, ist, ja, da hat jemand irgendwas nicht richtig gelesen oder keine Ahnung, oder passt ja eh nicht oder bewirbt sich gerade auf alles. Ich finde das immer ganz schräg, ja, weil da ist ein Mensch, der hat sich angeguckt, was ihr macht, hat angeguckt, okay, das ist eure Stellenanzeige, ich habe mir das durchgelesen und ich habe jetzt erstmal grundsätzliches Interesse. Ich finde, grundsätzliches Interesse reicht doch schon aus auf diesem Markt, weil du ja als Bewerbender auch nie weißt, was nach einer Bewerbung, wenn du da draufklickst und losschickst, was da passiert. Und Unternehmen erwarten dann immer so ein unglaublich hohes Level an Commitment, Einsatz, Proaktivität und sind selber das absolute Gegenteil davon. Und diese Diskrepanz dort, also dass man sich mal selber überhaupt reflektiert und sagt, hey, ich als Unternehmen muss grundsätzlich anders an die Situation rangehen. Ich muss erstmal vielleicht mit jedem Menschen, der ansatzweise auch passt, reden, klären, prüfen, bevor ich in die Wertung reingehe. Und das passiert tatsächlich ganz, ganz selten. Und daher für mich, angefangen haben wir damit, junge Menschen stellen ihre Eltern in Zukunft immer mehr ein. Ich glaube, das lässt sich gut lösen, wenn sich das Thema Herangehensweise und wie denke ich dran ändert. Aber das ist zumindest in meiner Wahrnehmung und beide Stefans, ihr könnt mich korrigieren, ich glaube, das ist noch eine Weile hingeführt, weil wir die Leute aussieben aufgrund von Kommata, anstatt aufgrund von fehlender Eignung.
Das ist so. Und das ist auch noch in 2025 so. Und ich vermute, wenn wir drei Klappspaten uns in 10 Jahren nochmal zu einem Podcast treffen oder auch live, dann wird das mit einer großen Wahrscheinlichkeit noch recht ähnlich sein, wobei sich in 10 Jahren von jetzt, 2035, wahrscheinlich auch schon wahnsinnig viel weiterentwickelt hat. Das resoniert enorm, was ihr beiden da schon an Inhalten rausgehauen habt. Mir ist gerade gekommen, ohne Kommunikation ist alles nichts. Ne? Also das kannst du echt verharzen. Und Tommy Artus ist mir da auch eingefallen zum Ende der ersten Staffel bei uns, Arthur, der wirklich den Basic überhaupt rausgehauen hat. Sprecht miteinander. Was soll alles andere? Ne? Und das kommt ja auch bei dir, Stefan, ein Stück weit durch, auch innerhalb einer HR-Abteilung. Und ich steige auch auf den Zug auf, dass Recruiting integraler Bestandteil ist. Und natürlich müssen wir immer den Kontext sehen. Und wenn das eine größere Organisation ist, dann hast du eine Spezialisierung und dann sind die HR-Business-Partner eher die Generalisten, weil auch in dem Modell von Dave Ulrich, was ja auch schon viel Kritik bekommen hat, die natürlich auch noch in anderen Themenfeldern drin sind. Das heißt, die haben vielleicht ein anderes Level an Information, ist aber auch breiter gestreut und die haben in aller Regel auch mehr Austausch mit Führungskräften, weil sie noch andere Themen begleiten als ausschließlich Recruiting. Aber in vielen Organisationen, wo ich jetzt auch extern als HR-Architekt unterwegs bin, da haben die Leute wirklich kein Verständnis davon, was Recruiting eigentlich ist. Das Schärfste, was mir begegnet ist, ist, ja wieso, Stefan, Recruiting ist doch einfach nur ein Personalberater beauftragen. Denkst du dir, scheiße, boah, wo fängst du denn jetzt hier an? Ne? Das ist nochmal eine Vorstufe der Basics. Da bist du irgendwie before Christ, so ungefähr. Und Stefan, das Zitat, was du vorhin rausgehauen hast, ist übrigens von Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also das liegt wirklich schon unendlich lange zurück und ich bin da ein großer Freund davon, wie ihr wisst. Und alleine diese Haltung inne zu haben, dass ich nicht alles wissen kann und mir das ranhole und das nicht als Schwäche gesehen wird, das ist für mich auch ein absoluter Basic, den viele Recruiter, aber auch generalistische HRler nicht unbedingt haben.
Ein Phänomen, das ich schon auch sehe. Und da müssen wir uns auch irgendwie drum kümmern, ist dieses Thema Augenhöhe.
Ja.
Dave Ulrich Modell, wir wissen alle, Businesspartner gibt es auch von links bis rechts in allen Graustufen. Und vieles davon hat den Namen auch nur bedingt verdient. Ne? Aber es ist in großen Unternehmen die Funktion, die gerne mal auch einen Tick mehr Standing hat, den sich Recruiting erst erarbeiten musste. Ja. Und was ich schon auch erlebe, ist, dass Recruiting versucht, sich frei zu schwimmen durch Abgrenzung. Das gehört auch dazu, aber das limitiert natürlich auch den Impact, den ich machen kann.
Mhm. Ja. Ja.
Was sind denn so für Stimmen, die du über Recruiting hörst, wenn du aus HR-Sicht darüber sprechen musst? Also wie wird Recruiting wahrgenommen aus deiner Sicht? Sowohl von vielleicht HR-Business-Partnern, aber auch vom Fachbereich, wenn Recruiting nicht dabei ist. Also jetzt, das ist eine schwierige Frage in deinem Fall. Mir geht es gar nicht so stark darum, wie ist es bei dir, aber ich höre auch auf Messen und in Kontakt ganz viel, deswegen.
Ja, da geht's mir ähnlich und da will ich jetzt die eigene Organisation auch bewusst ausnehmen, ja. Weil wir glaube inzwischen echt ein gutes Modell gefunden haben, das im Reifegrad auch noch Luft nach oben hat, definitiv. Aber wir sind da auf einem guten Weg, auch was das Standing der Recruiter beim Business angeht. Aber was ich aus dem Netzwerk raus höre, und das ist bei mir auch ein durchmischtes, ne, das ist so dieses, das ist schon arg Employer Branding und Recruiting lastig, aber auch viel generalistisches HR. Das bleibt schon weiter eine Dienstleistungsfunktion in der Wahrnehmung. Und eine Dienstleistungsfunktion, die versucht, einen Job mit relativ juniorigen Leuten zu machen. Ne, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich wäre echt heilfroh, wenn sich mehr Unternehmen trauen würden, lebenserfahrenere Recruiterinnen und Recruiter einzustellen oder oder die Positionen im Recruiting, und zumindest einzelne, auch so seniorig zu dotieren, dass das mal spannend ist als Karriereschritt für jemanden, der schon länger im Unternehmen war, ob es jetzt aus HR oder auch aus der Fachfunktion heraus ist. Recruiting und Eignungsdiagnostik kann man lernen. Und warum nicht jemanden, der aus dem Vertrieb oder aus dem Einkauf kommt, wo die Mechanismen dahinter sehr, sehr ähnlich sind,
ja,
irgendwann in den 40ern auch mal so einen Schritt anzubieten. Aber dann kann ich halt nicht mit einem 42.000 Euro Gehalt um die Ecke kommen.
Nee.
Und mich wundern, dass die nicht alle die Tür einrennen. Ne? Auch auf dem Weg könnte man natürlich was machen.
Ja. Ich bringe mal noch einen anderen Aspekt mit rein, weil ich glaube, in der breiten Masse bin ich bei dir. Ich habe jetzt aber auch einige Organisationen kennengelernt, wo Recruiting-Rollen, wenn sie Senior sind, auch doch recht gut dotiert sind. Und trotzdem bleibt es eine nicht sehr attraktive Funktion für viele Leute, die es mitbringen, weil der Job insgesamt ja immer noch als Dienstleistung in dem Moment wahrgenommen wird. Ich muss dann ja ständig irgendwas. Ja. Ich denke, was tatsächlich auch mal helfen könnte, ist den Menschen, die das anders ausleben wollen, auch mal die Freiheiten dafür zu geben und das, die Rückendeckung. Daran scheitert es auch häufig. Und jetzt würde ich gern so ein bisschen den Kreis dazu schließen, was ich mal gesagt habe, es müssen miteinander mit den HR-Business-Partnern sein. Ja. Weil die HR-Business-PartnerInnen, die machen manchmal gar nicht mit Absicht eine Tür zu, die aber aufgehört, um gutes Recruiting stattfinden zu lassen. Und da sich wieder als RecruiterIn wieder rauszukämpfen, auch vom Fachbereich, und zu sagen, ja, ich verstehe, warum das gesagt wurde, aber es ist nicht der beste Weg für dich, ist quasi unnötig Uphill-Battle, der gar nicht sein muss. Ja, also das ist so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Weil in dem Modell ist es so, dass der Fachbereich meldet sich zuallererst bei dem HR-Business-Partner mit jedem HR-relevanten Thema. Und da fährt es dann manchmal schon in eine Richtung, die ungünstig ist. Und das wieder aufzufangen, macht es auch für die Organisation, die Recruiting-Organisation, schwer, manchmal da rauszukommen. Also ich bin bei dir, es hängt mit dem Reifegrad zusammen. Aber ganz salopp gesagt, Geld ist auch nicht ausschließlich die Lösung. Wobei ein senioriger Kollege wahrscheinlich diese Tür leichter wieder aufmachen kann als jemand, der Junior ist. Ja, von daher bin ich da bei dir. Ja, ich bin da zwiegespalten, ob das die Lösung ist, um, ich sag mal, ein organisationelles Problem zu umgehen. Ja.
Und dann gibt's noch die Generation der Brückenbauer, ne? Das ist dann so ein Mix aus beidem. Dann hast du die ganz Jungen, ohne jetzt Schubladen aufzumachen, dann hast du die ganz Alten, an denen wir, da pflichte ich Stefan bei, an dem grauen Gold kommen wir nicht vorbei. Und dann gibt's die Generation von uns dreien. Ich glaube, in der Fachliteratur dann auch Millennials oder Generation Y, die dann diese Brücken auch zwischen diesen Generationen bauen können. Aber da bin ich auch wieder bei euch. Da kommt es auf den organisationellen Kontext an. Und wenn du eine große spezialisierte Recruiting-Abteilung hast, da kannst du das dann bauen. Aber ich denke jetzt auch in den Kontexten, wo ich unterwegs war, die waren halt zu klein. Das ist das, was der Stefan gerade meinte. Da ist der HR-Business-Partner Recruiter und hat auch noch 47 andere Cappies auf. Ne? Und dann muss halt, und das ist ja einer unserer Basics, Arthur, der sich in 2024 durchgezogen hat, da muss halt Klarheit rein in die Rolle an sich. Ne? Auch aus der Führungsposition und auch von der Geschäftsführung. Was erwarte ich denn von unserem Recruiting-Team? Wie soll das denn genau sein? Ich glaube, da haben wir auch mit Blickrichtung in den nächsten 10 Jahren noch sehr fundamentale Aufgaben vor uns, weswegen man sich auch beim Thema Recruiting nicht um irgendwelchen fancy Schwachsinn kümmern muss, sondern sich wirklich dann an den Basics orientiert, um da was Grundständiges wirklich entwickeln zu können. Ne? Und ja, wir kriegen die, es ist ja ein Phänomen, darüber habe ich mit Tolga Sinar auch schon mal gesprochen, der ja auch schon bei uns hier bei Recruiting Basics zu Gast war, ne, der hat auch gesagt, immer wieder die ganz von der Hochschule runter noch nie irgendwie eine Organisation von innen gesehen, aber dann nach außen hin für eine Organisation die Kohlen aus dem Feuer holen für Stefan, wenn es dann überhaupt 42k brutto sind, ne? Also es kommt dann auch noch wieder drauf an, manchmal bist du da ja auch noch drunter. Auch da vielleicht mal auch zu Beginn unserer Staffel hier, ne? Also Recruiting ist nicht die perfekte Einstiegsposition. Bei weitem nicht, also im Kontext nicht. Das ist, glaube ich, aber immer noch eine Grundhaltung und so ein Damoklesschwert, was in vielen Organisationen auch im Aufbau immer schwebt, so nach dem Motto, die jungen Wilden ins Recruiting reinholen und dann mal machen lassen. Ich glaube nicht, dass das strukturell funktioniert.
Ich glaube aber auch, dass...
Ja, Stefan, ja, bitte.
Arthur, mach du.
Nee, sprich.
Stefan, ich glaube, da geht eine Tür auf in den nächsten Jahren. Also gerade wenn du als HR-Architekt im Mittelstand unterwegs bist, wo im Moment ein Personaler alles macht, ne? Und dann erzählt dir die Geschäftsführung, ja, wir wollen wachsen, ne, in den nächsten Jahren und das haben wir vor. Und dann zeigst du denen mal ihre Altersverteilung, wer da in den nächsten 7 bis 10 Jahren alles in Rente gehen wird. Dann ist vollkommen klar, jeder Mittelständler ums Eck wird vollkommen professionell ausgebildete Recruiter brauchen. Anders geht's gar nicht. Oder der begräbt seine Wachstumspläne oder realisiert sie irgendwo anders. Die haben aber oft nicht die Größe, um es zu sagen, das machen wir alles aus Spanien.
Ja.
Ja, ich, während ihr jetzt sprach, das ist mir einfach eine Sache aufgefallen, die immer wieder die Herausforderung ist. Und ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass man als junioriger Recruiter, egal welchen Alters, ziemlich gut trotzdem Recruiting machen könnte. Wenn klar ist, was der erste Schritt ist, den man als frischer RecruiterIn einfach drauf haben muss, und das ist Prozesskontrolle. Was bringst du eigentlich rein in dieses Konglomerat an Leuten von HR Business Partnern, Fachbereich und noch allen anderen, die involviert sind? Du als RecruiterIn bist die Expertin für den Ablauf vom ersten bis zum letzten Schritt mit entsprechenden Durchlaufzeiten. Und wenn du das schon mit reinbringst, habe ich die Erfahrung gemacht, dann kriegst du sofort Standing, weil die alle denken, okay, krass, der weiß genau, wann es anfängt, was zu tun ist und wie lange es dauert und kann mir einen guten Forecast geben, wann das, was ich habe, nämlich eine unbesetzte Stelle, eine Herausforderung, ein Problem und auch Arbeit, die liegen bleibt, wieder lostreten kann. Was häufig passiert ist, hey, wir brauchen mal coole Social-Media-Ads und ich schreibe mal 7 Leute bei LinkedIn und Xing an mit irgendeiner generischen Nachricht und dann wird das schon und dann schicke ich die dir zu und dann liegen die da rum, die Bewerbungen. Also es scheitert an für sich, obwohl die Person eigentlich nichts Verkehrtes macht, daran, dass der Gegenseite nicht klar ist, auch teilweise den HR-Business-Partner, weil die müssen das nicht in aller Tiefe, wie läuft es eigentlich ab und warum? Und warum ist es wichtig, dass wir zusammen uns darauf einigen, was wir tun? Und das, wenn du diese Kernkompetenz mitbringst, das kannst du auch recht unerfahrene Personen im Recruiting, wenn deine Organisation das drauf hat und raus hat, A, es selber weiß, daran scheitert es ja häufig schon, und B, dir mitteilt, das ist dein Brot und Butter. Du musst wissen, jeder deiner Stelle, was ist der nächste Schritt, wie lange dauert der und warum führt eine Aktion zu einer Verzögerung auf dem kritischen Pfad. Danach, wenn du das drauf hast, fliegt alles, was du machen willst, 100%ig. Dann kannst du auch kreativ sein. Das sind die Basics.
Und was brauche ich, um überhaupt loslaufen zu können?
Richtig. Ja.
Und mit halbvollem Rucksack loszulaufen und unterwegs im Prozess zu merken, dass wir jetzt noch 3 Schleifen extra drehen, da hat niemand was davon. Das hilft am Ende auch nicht dem Eindruck, den wir dann als Gesamt-HR-Funktion in Richtung Business machen, dass wir unseren Prozess im Griff haben und auch die Qualität des Outputs.
Ja, finde ich bei dir. Und da nochmal von meiner Seite, für den Fachbereich sind wir alle HR. Da gibt es nämlich keinen Unterschied. Da ist alles HR und dann ist immer HR schuld, wenn es sich gut läuft. Und wenn es gut lief, dann war es der Fachbereich selber, der es gut gemacht hat.
Also das steht sogar schon in der Bibel, dass HR immer schuld ist.
Und deswegen, um für heute so ein bisschen Richtung Ende zu gehen, Ich glaube, wir fingen an damit, ist HR oder sollte Recruiting integraler Teil vom HR sein? Das haben wir, glaube ich, deutlich bejaht. Dafür braucht es eine gewisse Reife in der Organisation. Es braucht auch gutes Recruiting-Verständnis und vor allem das Verstehen, dass das, was wir insgesamt tun, ob Recruiting, HR, Compensation, Benefits, you name it, diese 1000 verschiedenen Funktionen, am Ende dafür da sind, um das Business, deren Kerngeschäft zu ermöglichen. Und das ist immer Wertschöpfung und Wertschöpfung münzt sich immer in Umsatzgewinn. Und denen ist es am Ende Jacke wie Hose, wie wir uns sehen. Die wollen ihre Herausforderungen gelöst haben. Und das geht nur, wenn wir zusammenarbeiten in der Konstellation. Und was habe ich heute als Basics rausgehört für uns? Also erstens, redet miteinander. Recruiting, redet mit euren HR-Business-Partnern, welche habt, wenn ihr welche habt. HR-Business-Partner, redet mit euren RecruiterInnen, wenn ihr welche habt. Gleicht euch an, sprecht auch wirklich über das, was das der Fachbereich denkt zu brauchen und tatsächlich braucht. Und konzentriert euch auf so simple Sachen wie, wie kriege ich die Stelle in einem guten Prozess gut durchgeschleust? Dann sind tatsächlich alle Beteiligten glücklich im ersten Schritt, weil ein Problem gelöst wird. Und mir persönlich hat's heute super viel Spaß gemacht. Stefan, der Gast, möchtest du noch etwas hinzufügen, wo du sagst, Leute, wenn ihr morgen was anderes machen wollt als bisher, um bessere RecruiterInnen zu sein in einer größeren HR-Funktion, eine HR-Funktion, was können die anders machen, die Kollegin?
Ich würde drei Dinge nennen. Das eine ist quasi ein Zitat von eurer Session mit Teuga. Lernt das Business besser kennen. Geht da in die Tiefe. Spezialisiert euch. Das zweite ist, geht biografisch, soziologisch raus aus eurer Bubble. Unterhaltet euch mit Leuten, die vollkommen andere Lebensläufe haben als ihr. Versteht die besser, weil das sind die Leute, die sich bei euch bewerben. Nicht nur die, die du halt abends aufs Bier triffst, in die denkst du dich schnell rein. Ne? Schnapp dir die ganz anderen und trink viel Kaffee mit deinem HR-Business-Partner.
Ja. Wahlweise auch Tee.
Ja. Wahlweise auch Tee. Auch Tee, ja, sei erlaubt.
Das sind wundervolle drei Tipps, die man sofort morgen umsetzen sollte. Hundertprozentig unterschreibe ich ganz direkt.
Yes, Dito.
Stefan, ich danke euch heute für die Zeit. Liebe HörerInnen da draußen, ein letzter Hinweis, wenn ihr uns helfen wollt, bewertet unser Podcast bei den gängigen Portalen Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das hört. Das hilft uns, unser Thema voranzutreiben. Basics sind tatsächlich die Sachen, die den Unterschied machen werden aus meiner Sicht. Und wenn ihr das bewertet und kommentiert, dann hilft uns das ungemein. Bei Fragen meldet euch jederzeit, bei Anregungen auch. Stefan, in dem Fall Gast Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Fest, hat sehr viel Spaß gemacht. Stefan, mein lieber Podcast-Kollege, gleichfalls.
Oh, vielen Dank euch beiden.
Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.
Gleichfalls.
Okay, großartig mit euch.
Grüße gehen raus. Bleibt herzlich.
Ciao, ciao.
Ciao.